Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Eine kurze Erklärung zu Beginn. Abt Jeremias Schröder ist am 14. September 2024 zum Abt Primas der Benediktiner gewählt worden. Er ist somit höchster Repräsentant von 22.000 Benediktinern weltweit. Das Gespräch mit Abt Jeremias Schröder ist im Sommer 2024 aufgezeichnet worden, also noch vor seiner Wahl zum Abt Primas. Er spricht in dieser Folge des Podcasts in seiner damaligen Rolle als Abtadministrator des Felsenklosters St. Georgenberg und als Abtpräses der Missionsbenediktiner. Herzlich willkommen zu Orden on Air, dem Podcast der Ordensgemeinschaften Österreichs. Mein Name ist Renate Magal und ich bin heute an einem ganz besonderen Ort. Ich bin hier im Felsenkloster St. Georgenberg in Tirol. Es liegt wunderschön eingebettet in die Landschaft und hoch oben mit Blick auf das Inntal. Ich bin zu Gast bei Abt Jeremias Schröder. Er ist seit 2021 Administrator des Benediktinerklosters St. Georgenberg und seit 2000 Abtpräses der Missionsbenediktiner. Was das genau bedeutet, dazu bekommen wir später noch. Hier im Kloster leben 6 Missionsbenediktiner und Plotin, ein großer Berner Sennenhund. Und hier sind auch immer wieder zahlreiche Pilger, Wallfahrer und Gäste. Ich spreche heute mit Abt Jeremias Schröder über die Entscheidung, das Kloster im Tal aufzulassen und hier auf den Berg zu ziehen, um einen Kraftort, ein Zentrum für Pilger und Gäste zu sein. Wir sprechen auch darüber, was es überhaupt bedeutet, Missionsbenediktiner zu sein, was Missionsbenediktiner tun, wo sie wirken. Und ich frage Abt Jeremias Schröder, wie sein Leben als Chef von über 1000 Missionsbenediktiner weltweit so aussieht. Herzlich willkommen, Abt Jeremias Schröder, und danke, dass Sie sich für den Podcast Zeit nehmen.
Ja, gern. Ich freue mich sehr.
Wie ich schon gesagt habe, das Kloster St. Georgenberg gehört zur Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien in Deutschland. Und seit 2021 leiten Sie als Abtpräses der Missionsbenediktiner dieses Kloster hier heroben. Jetzt gleich zu Beginn die Frage, wer sind denn Missionsbenediktiner? Was ist bei den Missionsbenediktinern anders als bei den klassischen Benediktinern, die wir kennen von den bekannten Klöstern, Melk, Göttweig oder auch St. Peter. Also wie ist der Verwandtschaftsgrad, wenn man so sagen mag, was ist gleich und was ist auch anders?
Diese Missionsbenediktiner, die stammen zwar ursprünglich aus Deutschland, aber das ist heute eine ganz internationale Kongregation. Wir sind in 20 Ländern auf der ganzen Welt. Wir sind ein Teil des Benediktinerordens, wie alle anderen Benediktiner auch, da unterscheidet uns eigentlich erst einmal nichts. Wir sind eine von den 19 Kongregationen, die es im Orden gibt. Allerdings mit der Besonderheit, dass unsere Klöster ganz ausdrücklich den Auftrag der Weltmission ernst nehmen. Und wir erwarten, dass in allen unseren Klöstern da entweder Mitbrüder bereitgestellt werden oder sonst auch Mission unterstützt wird. Und es hat auch unter unseren Klöstern einen sehr engen Zusammenhalt erzeugt im Laufe der Jahrzehnte oder der 140 Jahre, die es uns gibt. Und das ist bei uns tatsächlich ein bisschen besonders. Die Missionsbenediktiner weltweit, die hängen enger zusammen. Und für die Mission gibt es auch etwas Flexibilität. Also wir können leichter als ein klassisches österreichisches Stift auch einmal einen Mitbruder in ein anderes Land entsenden oder auch von dort her empfangen. Aber ansonsten im Alltag sind wir Benediktiner, die nach der Regel des Heiligen Benedikt leben und unterscheiden uns da eigentlich in gar nichts, außer in dieser weltkirchlichen Beziehung und im Engagement.
Das heißt, das Stabilitas Loci heißt?
Ja.
Ist bei Ihnen ein bisschen lockerer als bei den anderen?
Wir haben das Gelübde der Stabilität. Wir gehören zum Kloster, wo wir eingetreten sind und auch festgemacht haben. Aber wir haben zusätzlich auch noch die Möglichkeit einer Missionszuweisung, dass jemand auf befristete oder unbefristete Zeit woanders hingeschickt wird, dann auch dort im Einsatz ist, aber immer die Möglichkeit behält, in sein altes Stabilitätskloster zurückzukehren.
Wir werden dann später nochmal auch zu diesem Thema der Missionsbenediktiner zurückkommen. Jetzt möchte ich ganz konkret zum Kloster St. Georgenberg hierher kommen. Die Missionsbenediktiner von hier waren ja bis 2018 im Kloster Viercht, wie die Tiroler sagen, unten im Tal, im Unterinntal in der Gemeinde Vomp angesiedelt und verortet. Und dann entschlossen sie sich 2016, 17, 18, so in dieser Zeit, das große Kloster im Tal zu verlassen und hier herauf auf dem Berg, in dieses kleinere Kloster, wo ja auch sicher vieles schwieriger ist. Man kann da jetzt nicht mal schnell zur Apotheke fahren oder schnell mal einkaufen fahren. Warum macht man das?
Also das eine war sicher, dass das schöne, prächtige Stift Viercht im Inntal für die Gemeinschaft zu einer großen Last geworden war. Das ist eine große Anlage. Die Mitbrüder waren nur noch wenige, auch recht alt. Die konnten das kaum noch mit Leben füllen. Und das Stift hat auch ein bisschen seine Strahlkraft verloren. Die Inntal-Autobahn direkt vor der Haustür zum Beispiel, das hat nicht wirklich geholfen. Und da war also ein deutliches Bewusstsein da, an dem Ort werden wir als kleine Gemeinschaft im Grunde nicht mehr lang überleben können. Und das andere war dann die Anziehungskraft dieses historischen Ortes, weil da, wo wir jetzt sind, St. Georgenberg, das ist eigentlich der historische Ursprung. Hier ist vor über 1000 Jahren das Leben der Klostergemeinschaft losgegangen. Das war immer ein ganz wichtiger Ort, Wallfahrtsort für Tirol und gleichzeitig Klosterort. Und die Perspektive, dass wir da heroben das Klosterleben wieder auch als kleine Gemeinschaft gut führen können, das war sehr motivierend. Und das hat dann auch der Gemeinschaft geholfen, sich zu diesem schweren Schritt durchzuringen, das Stift im Tal zu verkaufen und hier den Georgenberg so herzurichten, dass der wieder für eine kleinere, aber auch vitale Klostergemeinschaft Heimat und Wirkungsort sein kann.
So eine Entscheidung trifft man ja sicher nicht von heute auf morgen und fällt auch sicher nicht leicht. Mit welchen Emotionen war das auch verbunden?
Ja, das war sehr gemischt. Die Mitbrüder haben zum Teil deutlich gespürt, diese Veränderung ist notwendig. Für die Älteren war es aber schon auch schwer. Vor allem, ich erinnere mich, der Abt Anselm, der letzte Abt von Viercht, der hat schon damit gerungen, dass der Ort, in den er sein ganzes Leben dann investiert hatte auch und seine Leitungsaufgabe, dass der aufgegeben wird. Aber der hat auch verstanden und hat dann das mitgetragen, dass wir hier heraufkommen. Es gab auch einen Mitbruder, der ausgeliehen war von einem anderen Kloster, der gesagt hat, na, ich gehe jetzt wieder zu Hause in mein ursprüngliches Kloster. Diesen Weg auf den Georgenberg, den macht sie dann bitte ohne mich.
Wie viele Mönche waren es, die heraufgezogen sind? Oder die unten eben auch noch waren und dann mitgekommen sind?
Heraufgezogen sind damals noch 5. Einer ist leider dann bald danach verunglückt hier bei einem Bergunfall. Ein alter Pater ist zurückgekehrt in sein ursprüngliches Heimatkloster in Deutschland. Und eben unser früherer Abt ist inzwischen verstorben. Von den 5 sind jetzt noch 2 hier. Aber es sind auch 4 neue Mitbrüder gekommen, mich selber eingeschlossen, sodass wir jetzt hier zu 6 leben. Und das ist genau die richtige Größe, um am St. Georgenberg hier als klösterliche benediktinische Gemeinschaft leben zu können. Und das funktioniert jetzt sehr, sehr schön und ist auch im Alltag sehr, nicht nur erträglich, sondern wirklich angenehm für uns.
Was hat Sie persönlich auch bewegt, hierher zu kommen? Also was war so Ihre Entscheidung, dass Sie gesagt haben, ja, ich gehe jetzt als Administrator nach St. Georgenberg?
Also einerseits schon die Notwendigkeit, es wurde jemand gebraucht. Und meine Versuche, jemand anderen zu finden, der diese Aufgabe übernehmen könnte, die sind gescheitert. Und da habe ich gedacht, na, bevor das gar nichts wird, mal probiere ich es selber. Aber auch, dass es mir hier sehr, sehr gut gefällt. Also die Landschaft, auch die Menschen, muss ich sagen, die Tradition. Und es ist ein Kloster mit eben einer 1000-jährigen Geschichte, wo man auch das Gefühl hat, man baut an was weiter, wo schon so viele Generationen dran aufgebaut haben. Das soll weitergehen, das nicht nur einfach weitergehen, sondern sich auch weiterentwickeln. Und wenn ich da einen Beitrag leisten kann, mache ich das gerne und habe das Gefühl, ich tue was Gutes und Sinnvolles.
Man spürt auch, dass Sie sich wohlfühlen. Also wie Sie und mich vorher durchs Kloster geführt haben, das spürt man, dass Sie hier angekommen sind. Sie haben es eh auch gerade erwähnt, also das Stift St. Georgenberg hat ja eine sehr lange, eine mehr als 1000-jährige Geschichte. Es zählt zu den ältesten Klöstern Tirols, habe ich gelesen, und es ist auch das kleinste Kloster unter den alten Klöstern in Österreich. Jetzt ist da eine sehr bewegte Geschichte auch in St. Georgenberg. Also ich habe gelesen, mehrere Katastrophen, Brände, Beulenpest, die Zerstörung durch eine Lawine. Und jetzt 2019 hat man sich eben wieder getraut, eine neue Ära, hier was Neues zu beginnen. Einen Kraftort, einen Ruheort, ein Pilgerzentrum, Wallfahrtsort zu gründen. Was waren so die Visionen und Ziele, die Sie gehabt haben?
Die Wallfahrt hat es immer gegeben. Also der Kraftort, der war immer spürbar. Und die Liebe, die die Tiroler zu diesem Ort haben, die ist sehr, sehr stark. Das trägt uns auch wirklich. Da mussten wir nichts Neues entwickeln. Da gab es den Einbruch durch Covid, das muss man sagen. Das haben wir stark gespürt. Aber die Tiroler kommen auf den Georgenberg nach wie vor. Und da ist eine große Kontinuität da. Was wir hier neu entwickelt haben, ist die Gastfreundschaft. Wir haben das Kloster so umbauen können, dass wir hier auch einen vernünftigen Gästebetrieb haben. Wir haben 7 Gästezimmer. Die sind fast immer belegt. Wir haben sehr viele Gäste, die den Alltag mit uns teilen. Das Schöne ist, dass man in so einer kleinen Klostergemeinschaft die Gäste relativ stark mit hineinnehmen kann. In den großen Klöstern, auch da, wo ich selber herkomme, da gibt es ein separates Gästehaus und ein Pater ist zuständig, der da mit den Gästen isst und so weiter. Bei uns teilen die Gäste wirklich unseren Alltag, den klösterlichen Alltag mit den Gebetszeiten, mit den Mahlzeiten. Und das ist für die ein, glaube ich, oft wirklich ein schönes, bewegendes Erlebnis. Und für uns ist es auch eine Bereicherung unseres Alltags. Und da können wir in diese benediktinische Tugend der Gastfreundschaft sehr schön ausleben. Es ist uns auch wichtig, dass wir diese Geschichte des Klosters ernst nehmen. Also wir haben hier Kulturschätze zu betreuen, ein altes Archiv, eine alte Bibliothek. Da bin ich selber auch stark engagiert. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her Archivar und versuche da, soweit ich kann, mich noch zu kümmern. Da sind mehrere Projekte momentan am Laufen. Wir werden demnächst unsere ganzen Handschriftenbestände digitalisieren. Also wir nehmen ernst, dass wir hier für die Tiroler Regionalgeschichte auch eine bedeutende Rolle spielen und wollen das auch pflegen und kultivieren und zugänglich machen. Und zu unserem Auftrag hier gehört auch, das ist bei den österreichischen Stiften ja so, dass noch relativ viel Land dabei ist. In unserem Fall jetzt hier Bergland, Bergwald, Gipfel, 2000er Gipfel ein paar. Und dass wir diese Landschaft, diese Naturlandschaft gut betreuen, bewirtschaften, erhalten. Wir haben Herausforderungen im Klimawandel. Ich war gestern auf einer großen Begehung hier im Forst, wie wir jetzt mit den Problemen umgehen, die sich da stellen. Also das sehen wir auch wirklich als einen Teil unseres Auftrags, dass auch dieses Naturerbe, für das unser Kloster seit 1000 Jahren zuständig ist, auch gut erhalten und weitergegeben wird.
Das glaube ich, ja. Es ist ja doch eine sehr schöne Kulturlandschaft hier und da fällt sicher auch viel Arbeit rundherum an. Es kommen ja sehr viele Gäste, Pilger, Wallfahrer hier herauf, Tagesgäste oder auch Gäste, die über Nacht bleiben bei Ihnen. Was suchen diese Menschen und was können sie auch bieten? Also wir hören ja von diesem Trend, dass die, also Neudeutsch heißt es ja jetzt Retreat oder halt Englisch, man sucht Auszeit, Erholung, man will sich mal eine Zeit rausnehmen aus dem ganzen Trubel. Was findet man bei Ihnen hier oben in St. Georgenberg und was suchen auch die Leute?
Wir fragen alle Gäste, wie die auf uns gestoßen sind. Und einige, die uns schon kennen oder auch persönliche Beziehungen haben, da ist das dadurch veranlasst. Ganz viele sagen uns, sie haben im Internet gesucht nach einem Ort, wo es Stille gibt. Mhm. Natur und Stille, also dieses, dass das zusammenkommt. Und offenbar, also ist dann auch nochmal anziehend, dass das hier an so einem religiös geprägten Ort der Fall ist. Und diese drei Elemente in verschiedenen Gewichtungen, die spielen bei den meisten unserer Gästen eine große Rolle. Manchmal kommt jemand, der auch so persönliche Exerzitien machen möchte, in einer Orientierungsphase steht oder auch einen Schicksalsschlag verarbeiten möchte. Wir sind dann auch für Gespräche bereit oder persönliche Begleitung. Manche sagen, lasst mich einfach in Ruhe, ich will hier ein bisschen für mich sein oder ich will wandern und gleichzeitig nochmal mit euch zusammen Gottesdienst feiern. Aber das ist so die Gemengelage, was die Menschen zu uns bringt.
Wie viele Gäste kann man sagen, kommen im Jahr? Also jetzt Tagesgäste werden es wahrscheinlich viele, viele sein, aber auch Übernachtungsgäste. Können Sie das in Zahlen auch gießen?
Ja, ich glaube, ich könnte das hochrechnen aus unseren Anmeldungen. Ich schätze dann, dass wir so 500 Gäste im Jahr haben, die dann auch meistens mehrere Tage bleiben.
Die bleiben über Nacht bleiben. Und Tagesgäste wahrscheinlich mehrere Tausende.
Tagesgäste können wir nicht zählen. Die kehren ein in der Gaststätte, die gehen in unsere Wallfahrtskirche und zünden Kerzen an. Das ist hier in Tirol ganz groß. Also man geht auf den Georgenberg und zündet das Kerzen an. Gottesdienstbesucher auch, aber da zählen, das kann man nicht sagen. Das sind sicher über 100.000 im Jahr, die da heraufkommen. Also wir wissen es, weil die Wolfsklamm, einer der drei Wege, die hier raufführen, da wird von der Gemeinde eine kleine Maut verlangt und die zählen deshalb. Und da wissen wir, da kommen 80.000 über die Wolfsklamm. Und dann kommen aber noch viele auch auf den anderen Wanderwegen herauf, sicher.
Schon ein begehrter Kraftort, offenbar. Eine Frage jetzt nochmal eben auch zurück zum Kloster Viercht. Eine Frage, die wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Was passiert mit dem verlassenen Kloster oder was ist passiert mit dem Kloster? Wissen Sie da was?
Der neue Eigentümer, der entwickelt noch Konzepte und von Zeit zu Zeit erzählt er mir auch ein bisschen, was er vorhat. Das hat er schon ein paar Mal leicht verändern müssen, die Vorstellung wegen der Umstände, und hat, glaube ich, sein endgültiges Konzept jetzt noch nicht realisiert. hat aber das Kloster sehr großzügig zur Verfügung gestellt, als der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und dort waren zunächst ukrainische Kinder untergebracht und jetzt sind da ukrainische Familien. Also, dass das Kloster eigentlich gut, auch sozial und wichtig genutzt wird momentan, während der Eigentümer noch an einem tragfähigeren Zukunftskonzept arbeitet.
Sie haben St. Georgenberg, jetzt kommen wir wieder hier zurück, mal als einen Ort bezeichnet, der dem benediktinischen Mönchtum in Tirol als Missionsort eine neue Gestalt geben werde und durch seine besondere Lage Rückzug und Einsiedlertum ermögliche. Hat sich dieser Gedanke erfüllt?
Ja, absolut. Ich kann mich zwar an das Zitat gar nicht erinnern, aber es ist tatsächlich so, dass Mission für uns ganz verschiedene Formen annimmt und hier an dem Ort sind wir ja stabil. Wir sechs Georgenberger, wir gehen jetzt kaum hinaus. Wir sind nicht oft im Tal. Sondern da ist Mission tatsächlich in der Form der Gastfreundschaft. Also, dass wir öffnen und anbieten, was man bei uns an Glaubensleben miterleben, mitteilen kann. Und das ist eine wesentliche Dimension, wie Mission heutzutage funktionieren kann. Es will ja niemand auf der Straße behelligt werden von jemandem, der eben das Evangelium um den Schädel schlägt, sondern die Einladung mitzuleben, mitzuerfahren, oder die französischen Bischöfe haben das mal gesagt, dass wir den Glauben anbieten, das ist eigentlich das Wesen von Mission und das tun wir hier. Bei uns ist die Möglichkeit wirklich in dieser unaufgeregt benediktinischen Art, die uns, glaube ich, auszeichnet, christlichen, katholischen Glauben zu erfahren und mitzuleben, um dann zu sehen, nährt mich das, gibt mir das tiefere Wurzeln, gibt mir das auch Licht für mein Leben. Und da haben wir sehr, sehr schöne Erlebnisse mit unseren Gästen. Und ich glaube auch, dass wir das in sehr unaufdringlicher Weise tun. Das ist da auch eher hilfreich heutzutage.
Das heißt, diese Rückmeldung haben Sie auch, dass das unaufdringlich ist, dass man willkommen ist, was ja benediktinisch und Gastfreundschaft, das geht ja schon seit Jahrhunderten einher.
Das erleben wir sehr stark, doch. Doch, da haben wir auch tolle Rückmeldungen, die sich manchmal uns auch im Gästebuch niederschlagen. Und es ist für uns auch wirklich eine Bereicherung. Der heilige Benedikt, der bringt in seiner Regel zum Ausdruck, dass die Gäste Segen auch ins Haus bringen. Und das erleben wir auch. Also nicht nur, dass wir den Gästen dienen, das tun wir auch. Aber die Gäste bereichern uns wirklich auch. Die bringen oft so viel an Menschlichkeit und auch an Neuigkeiten und Erfahrungen, die wir gar nicht haben könnten hierher, wo wir auch viel über die Welt nochmal erfahren und beleben auch unseren Alltag. Aber die Gäste, auch untereinander ist das dann oft sehr herzlich mit denen und andererseits, die erleben bei uns vieles Schöne und gehen oft schon sehr, sehr zufrieden davon und kommen dann meistens auch wieder.
Aktuell sind sechs Mönche hier im Felsenkloster in St. Georgenberg. Wie in vielen Ordensgemeinschaften ist wahrscheinlich auch hier der Nachwuchs gering. Wie sehen Sie die Zukunft des Klosters St. Georgenbergs?
Naja, also wie gesagt, von der alten Mannschaft, vom alten Viercht sind nur noch zwei da. Wir sind vier neue Mitbrüder, die aus verschiedenen anderen Orten gekommen sind, wie auch ich. Aber wir haben einen Novizen zurzeit. So ein kleines Kloster, wenn das alle 5 Jahre mal einen Novizen hat, das reicht. Das ist eigentlich schön. Und dass wir einen haben, ist ein gutes Zeichen. Wir haben jedes Jahr 1-2 Kontakte mit Männern, die sich ernsthaft überlegen, ob das was für sie sein könnte. Das freut uns auch, weil wir merken, also jemand, der unseren Ort erlebt, der denkt auch darüber nach, ob das was sein könnte, wo man das ganze Leben verbringt. Ich bin da nicht besorgt, um ehrlich zu sein.
Und bei den Missionsbenediktinern weltweit? Weil da reden wir ja dann von allen Kontinenten wahrscheinlich.
Wir haben in Europa 6 Klöster und davon haben 4 relativ regelmäßig Nachwuchs. 2 etwas seltener. Wir haben momentan eine ausgesprochen positive Lage in Ostafrika. Das ist eigentlich eine Kernregion bei uns. Also wir haben 4 große Abteien in Tansania und auch in den Nachbarländern noch Klöster. Und da haben wir seit einigen Jahren hervorragenden Nachwuchs. Auch also qualitätsvoll gut ausgebildete junge Männer, die da kommen, das gibt uns da gerade richtig einen Kraftschub. Das merken wir. Die haben ständig neue Unternehmungen, Gründungen, die machen wollen, sind jetzt auch bereit, Klöster anderswo zu unterstützen. Wir haben ja hier im Haus einen Mitbruder, der aus Tansania stammt, der uns da entsandt worden ist von seiner Heimatabtei als Missionar. Das gibt uns insgesamt Kraft in der ganzen Kongregation, aber da merkt man auch, wie gerade in Ostafrika wirklich nochmal auch das kirchliche Leben ganz starke benediktinische Impulse bekommt durch diese momentan sehr, sehr günstige Lage der Klöster dort.
Ich habe ja von Klostergründungen, von den Missionsbenediktinern in Havanna oder auch in Ägypten gelesen. Können Sie uns kurz ein bisschen so einen Einblick geben oder schildern, was sind so die Gründe, also warum gründet man dort neue Klöster, was ist so der Zweck, was machen die dort, was haben die so einen Auftrag?
Das sind jetzt zwei sehr interessante Beispiele, an sich recht unterschiedlich, Ägypten und Havanna, aber der Grundgedanke war tatsächlich der gleiche. Also die Kuba-Geschichte, die kann ich erzählen, könnte ich sehr ausführlich erzählen. Das ist im Grunde eine Initiative des damaligen Kardinals von Havanna gewesen, der nach gewissen Lockerungen, nach dem Besuch von Johannes Paul II. Wollte, dass auch benediktinisches Klosterleben in Kuba heimisch wird. Er hat gesagt, wir haben viele Ordensleute hier, die sind alles Pfarrer. Also man erlebt bei uns eigentlich Orden nur in der Pfarre. Ich möchte gerne, dass es einen Ort gibt, wo man Ordensleben in Gemeinschaft auch erleben kann. Das ist ja typisch für uns Benediktiner, dass wir in einer größeren Zahl zusammenleben mit dem feierlichen Chorgebet und Gästen und so weiter, wie ich das jetzt hier auch schon geschildert habe. Und da kam er auf Umwegen schließlich zu uns und hat uns diesen Antrag gemacht, ob wir nicht gründen können. Konnte uns sogar erzählen, dass Fidel Castro selber diesen Wunsch gut geheißen hat, was uns nicht wenig überrascht hat. Und weil Kuba bei uns in Europa schon noch einen sehr interessanten Klang hat, war es dann auch gar nicht so schwer, Unterstützung zu finden, dass mehrere Klöster gesagt haben, also wenn wir da hingehen, hätten wir auch einen Mönch, den wir da bereitstellen könnten, zur Verfügung stellen könnten, sodass wir da mit einer kleinen Mannschaft 2008 begonnen haben. Es war viel schwerer als gedacht. Kuba ist kein leichtes Pflaster, das Land ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation, auch ökonomisch, politisch. Wir sind jetzt gerade dabei, also in diesen Monaten, während wir jetzt sprechen, endlich unser eigenes Kloster dort zu bauen. Das hat sehr lange gedauert, bis das überhaupt möglich wurde. Aber wir haben eine kleine Mannschaft dort von 5 Mönchen, die da wirken und sich auch schon gut inkulturiert haben. Den ersten kubanischen Mönch in ewigen Gelübden auch. Und wir hoffen, wenn unser Kloster dann steht, dass dann auch dieses Klosterleben sich da noch etwas schöner entfalten kann. Das wird aber immer klein und bescheiden bleiben. Das wissen alle. In Kuba wird ein Kloster jetzt nicht, es wird kein zweites Melk werden. Aber das wird vielleicht sowas wie der Georgenberg mal sein können.
Wie viele sind aktuell dort?
Momentan 4, der 5. steht in den Stadtlöchern. Der bereitet sich gerade auf den Einsatz dort vor.
Als Abpräses, auch der Missionsbenediktiner, kommen Sie ja auch viel herum. Das heißt, Sie besuchen all diese Klöster weltweit jährlich oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Klöster, die ich relativ oft besuchen muss, weil ich da noch eine direkte Zuständigkeit habe. Zum Beispiel diese Neugründungen, also Kuba bin ich jedes Jahr gewesen. Andere, die sind stabil, die laufen. Im schlimmsten Fall muss ich nur alle 5 Jahre mal hin, wenn eine Visitation ansteht oder dann mal wieder eine Abtswahl. Also wir haben einige Abteien, die ich tatsächlich nur in großen Abständen besuche und andere, wo ich relativ häufig bin. Entweder weil die noch so im Wachstum sind und da diese Ermutigung und vielleicht auch Orientierung brauchen oder weil es Klöster sind mit besonders schwierigen Situationen, wo man dann auch über die Zukunft nachdenken muss, gemeinsam mit der Gemeinschaft, mit den Oberen beraten. Da bin ich dann auch eher öfter.
Ich habe in einem anderen Interview von Ihnen gehört, da haben Sie gesagt, dass Sie, ich glaube, das war vor der Corona-Zeit noch, dass Sie circa 9 Monate im Jahr unterwegs sind. Ist das noch immer so?
Das hat sich geändert aus 2 Gründen. Das erste ist tatsächlich wegen Corona. Wir haben in der Corona-Zeit ganz andere Methoden gelernt, wie wir international zusammenarbeiten können. Meine Ratssitzungen, für die ich früher viel mehr reisen musste und so weiter, das geht jetzt alles mit Videokonferenzen. Nicht alles, aber sehr viel mit Videokonferenzen. Wir nutzen auch bei der Begleitung von Klöstern jetzt dieses Instrument viel häufiger als früher, sodass man unmittelbarer, direkter mit denen im Austausch ist, obwohl man sich nicht fortbewegen muss. Und seit ich natürlich hier die Verantwortung am Georgenberg übernommen habe, bin ich auch hier mehr in der Pflicht und muss hier auch vernünftig präsent sein. Deswegen habe ich auch einige dieser Reisen deutlich reduziert, die früher dazu gehört haben. Ich habe zum Glück sehr tüchtige Mitarbeiter in der Kongregationsleitung, die da auch viel übernommen haben, was sonst früher noch auf meinen Schultern war.
Das heißt, die 9 Monate sind es nicht mehr, aber schon noch viele, viele Wochen.
Ja, es kommt einiges zusammen. Im Sommer bemühe ich mich, hier zu sein, möglichst, weil hier im Sommer auch durch die Wallfahrt sehr viel los ist. Und in den Wintermonaten mache ich dann eher diese Dinge, die
reisen in die
mich
warmen
in andere
Länder.
Kontinente ziehen. Zufälligerweise sind das fast immer warme Länder, ja.
Kommen wir jetzt ganz konkret auch zu Ihrer Person. Wer ist Jeremias Schröder?
Ich bin jetzt schon recht lange Zeit, fast 40 Jahre, und immer noch ein sehr, sehr dankbarer Benediktinermönch. Also dankbar dafür, dass ich Benediktiner sein darf. Das muss ich sagen, das ist schon das Glück meines Lebens, dass ich als junger Mann, als Abiturient, als Maturant das Kloster entdeckt habe. Dieses benediktinische Leben, mein Heimatkloster St. Ottilien, da eingetreten bin, dann gleich nach der Matura. Und habe das bis heute nie bereut. Das gibt meinem Leben Inhalt und Freude, auch Struktur, Herausforderungen, spannende Aufgaben. Und ich glaube schon, ich bin im Kern ich hoffe auch noch ein vernünftiger, brauchbarer Mensch und so weiter, aber wirklich auch ein sehr, sehr dankbarer Benediktiner.
Sie haben es ja gerade angesprochen, Sie sind nach der Matura gleich ins Kloster eingetreten und haben auch sehr früh Führungsaufgaben übernommen. Sie sind ja mit 35 schon Erzabt geworden. Liegt Ihnen das auch so oder ist das was, was Sie auch gerne machen, so diesen Überblick behalten, führen, fördern, fordern, leiten?
Das haben Sie jetzt nett formuliert. Ich habe meinen Mitbrüdern schon mal gesagt, ich bin jetzt inzwischen da einfach, ich kann gar nichts anderes mehr. Ich mache das ja schon so lange. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wofür ihr mich noch gut brauchen könntet. Ich habe Archivare mal gelernt, also da wäre ich immer noch notfalls einsetzbar. Aber so organisieren für andere, ja, auch Verantwortung tragen. Auch ich habe eine gewisse Dickfälligkeit entwickelt, muss auch was aushalten als Oberer. Also dass nicht jede kleine Frustration gleich umwirft. Das ist bei mir inzwischen, das kann ich, das weiß ich. Also da habe ich jetzt keine großen Sorgen, dass mich das umhauen würde. Andererseits, es sind jetzt fast 25 Jahre in der Leitung der Kongregation. Da ist mir auch klar, da wird jetzt irgendwann auch einmal ein Wechsel dran sein. Einfach damit die Mitbrüder auch mal wieder ein anderes Gesicht da in der Leitung sehen. Und da stelle ich mich auch darauf ein, dass ich dann irgendwas anders machen werde und hoffe, dass sich vielleicht auch meine Aufgabe in Tirol dann gut verlängern lässt.
Das heißt, sind bereit auch für neue Aufgaben oder andere Aufgaben, die eventuell anstehen? Also sind Sie vielleicht auch einer, der, da gibt es ja oft, also viele Menschen, die eben auch erfolgreich und oft in Leitungspositionen sind, erzählen dann, sie haben halt immer, wenn sich eine Chance aufgetan hat, haben sie Ja gesagt.
Das habe ich so nicht betrachtet, aber ich bin auf jeden Fall neugierig und auch noch nicht zu alt, um nochmal was anderes anzupacken, das stimmt sicher. Ich habe aber auch oft genug erlebt, dass man irgendwann dann zu sehr klammert und es dann auch alte, in Ehren ergraute Obere nicht schaffen, rechtzeitig den Absprung zu wagen. Davor habe ich auch ein bisschen Sorge, deswegen möchte ich auch eben tatsächlich, dass da Bewegung drin bleibt bei mir.
Und nochmal zu Ihrer Berufung zurück. War für Sie sehr früh und sehr schnell klar, dass Sie diesen Weg des Ordensmanns einschlagen? Oder wann hat sich das rauskristallisiert? Oder wie war dieser Weg und dieser Prozess bei Ihnen?
Für mich war es sehr wichtig, also ich komme aus so einer, ich sag mal, normal katholischen Familie oder unfanatisch, sehr unfanatisch. Und ich bin dann schon als Jugendlicher, als Gymnasiast, war ich dann derjenige, der dann doch am meisten, am stärksten in meiner Familie auch zur Kirche hingezogen hat. Also ich bin dann gern in den Gottesdienst gegangen. Die katholische Jugend war für mich ganz wichtig, wichtige Sozialisationsfeld, Freundschaften, aber auch immer wieder diese geistige Herausforderung, die da dabei war. Und da habe ich schon relativ früh gespürt, vielleicht sollte ich nicht eine Familie gründen, sondern vielleicht soll es in eine andere Richtung gehen. Und bin dann immer noch als Schüler mit TC in Kontakt gekommen, dann auch mit Klostergemeinschaften. Und da hat tatsächlich dann irgendwann einmal, also ich könnte das beschreiben, der Funke gezündet. Da war ich in St. Ottilien zum Gast, in diesem Urkloster der Missionsbenediktiner in Oberbayern. Zum zweiten Mal schon, eine ganze Woche zum Mitleben mit den Mönchen. Da hat ein Missionar erzählt von der Arbeit in Kenia, im Matare Valley, das ist der größte Slum von Nairobi. Und da haben wir eine Pfarrei direkt am Rand dieses Slums und der Slum gehört mit zu unserem Pfarrgebiet dort. Und das habe ich so bewegt, ich muss das probieren. Das ist, also was der sagt, das ist alles, was ich mir von meinem Leben erwarte, kommt da eigentlich vor in dieser Erzählung. Jetzt war ich damals, glaube ich, 17 oder 18 Jahre, also war natürlich schon verrückt. Das war mir auch bewusst, dass man so Entscheidungen nicht so leicht treffen kann in dem Alter. Ja, aber probieren muss ich es. Wenn ich es nicht probiere, mache ich mir mein ganzes Leben Vorwürfe. Und bin deswegen dann nach dem Abitur auch ins Kloster gegangen, in der Erwartung, dass sich vielleicht auch bald zeigt, dass es nichts ist. Aber es war dann einfach nur gut. Also ich hatte so den Eindruck, meine Talente, die werden da gesehen und genutzt und meine Schwächen werden eher noch ein bisschen korrigiert und ich kann da weiter reifen. Wird auch gefördert, so war es auch. Und bin dann wirklich, also ich glaube, das war meine subjektive Wahrnehmung, aber das haben mir andere auch so gespiegelt. Kloster war für mich, ich war wie ein Fisch im Wasser. Das schien einfach zu passen für mich. Und deswegen bin ich dann auch ohne große Kämpfe zu den Gelübden, den zeitlichen, dann den ewigen Gelübden und durch die ganze Ausbildung hindurchgegangen und war dann halt Benediktiner in St. Ottilien.
Also hat sich alles stimmig gefügt für Sie?
Doch, muss ich sagen. Ich glaube, das auch jetzt retrospektiv immer noch. Das ist jetzt doch schon fast 40 Jahre her, mein Klostereintritt. Hab's nie bereut.
Ich werde auch immer wieder von ordensexternen Menschen gefragt, wie man seine Ordensgemeinschaft findet, wo man eintritt. Wie war es bei Ihnen oder wie haben Sie Ihre Gemeinschaft gefunden? Warum genau die Missionsbenediktiner?
Ich habe diesen Zweifel gehabt, tatsächlich, kurz vor meinen ersten Gelübden. Da bin ich damals zu dem Exerzitienmeister gegangen und habe gesagt, weißt du, ich kenne eigentlich gar keine andere Gemeinschaft. Ich war noch in der Klosterschule woanders. Die kannte ich ein bisschen, aber das hat mich nicht so angezogen. Das war das erste Kloster, das ich richtig erlebt habe, und da bin ich eingetreten. Jetzt frage ich mich, hätte ich nicht noch mehr herumschauen müssen? Und da hat er mir gesagt, weißt du, die Liebe ist wie ein Mehlsack. Wo sie hinfällt, bleibt sie liegen. Und da dachte ich, das war, oder in dem Moment ist diese Unsicherheit, dieser Zweifel von mir abgefallen. Es war in der Nähe meiner Heimat. Ich hatte einen sehr anstrengenden Sommerferienjob gehabt. Und jemand hatte mir schon mal erzählt, man kann sehr schön in so einem Kloster mitleben. Und hat meinte, das würde für mich passen. Und dann habe ich gesehen, eine Anzeige, das wird ja da in St. Ottilien angeboten, habe ich mich da angemeldet. Und dann hat sie mich nicht mehr losgelassen. Also es war tatsächlich so irgendwo zwischen Zufall und Fügung und Schicksal. Unser Pater Gottfried sagt immer, Zufall heißt, dass der liebe Gott anonym bleiben will.
Das ist schön. Das merke ich mir. Mission steckt ja auch im Wort Missionsbenediktiner und ist halt generell so ein spannendes Wort, weil jedes Unternehmen braucht heute eine Mission und eine Vision, am besten Englisch ausgesprochen. Und wir wissen auch, religiöse Mission hat ja auch viele dunkle Seiten. Wie sehen Sie den Begriff Mission heute? Was bedeutet er oder wie kann man ihn auch neu denken?
Also die Krise des Missionsbegriffs, die habe ich noch miterlebt, auch als ich nach St. Ottilien kam. Da gab es schon in den Generationen unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich glaube, wir alle, wir Missionsbegriffe, verdanken sehr viel dem vor kurzem verstorbenen Notger Wolf, der war Erzabt von St. Ottilien, Präses der Missionsbenediktiner, und der hat auf sehr gute Weise kommunizieren können, dass Mission ein ganz zentraler Kern vom christlichen Glauben ist und dass wir das als unseren Schatz betrachten sollen, nicht als eine Last oder eine Hypothek aus der Vergangenheit, sondern wirklich als einen grandiosen Auftrag, den wir bis heute zu erfüllen haben. Und das hat uns, glaube ich, geprägt und das hat mir auch geholfen, über diese Problematisierung des Missionsbegriffes in guter Weise auch drüber weggehen zu können. Mission ist eigentlich der Kern des christlichen Glaubens. Jesus selber ist der erste Missionar. Also dass Jesus Christus als Sohn Gottes in der Welt als Mensch erscheint, das ist das erste Missionsereignis eigentlich. Und was wir machen, ist eine bescheidene, manchmal etwas klägliche Fortsetzung davon. Aber ohne das geht es gar nicht. Das ist der Kern vom Ganzen. Und deswegen, da wo man meint, man könnte Mission so an den Rand schieben, als wäre das halt so eine Art PR-Abteilung der katholischen Kirche, da hat man das nicht verstanden, dass es da auch wirklich um den Kern unseres Glaubens geht. So würde ich es erst einmal sagen. Und da bin ich sogar dankbar, dass wir Missionsbenediktiner daran immer wieder erinnert werden. Man kann sich auch ins Klosterleben so verlieben, dass man fast den Glauben darüber an die zweite Stelle rücken lässt. Und unsere missionsbenediktinische Qualität, die erinnert uns immer wieder daran, dass es im Kern erstmal um Jesus Christus geht. Und alles andere muss von daher mit Leben erfüllt werden.
Schöner Schlussgedanke. Abt Jeremias Schröder, vielen Dank für das Gespräch, für die Offenheit auch im Gespräch, für die Einblicke. Und Ihnen und der Gemeinschaft von St. Georgenberg alles Gute.
Ja, danke schön. Ich habe mich gefreut, dass ich so viel erzählen konnte und wir so ein interessantes Gespräch hatten. Dankeschön.
Dankeschön.
Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Orden on Air, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreichs, können Sie auf unserer Website www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Falls Sie uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.